Herzlich willkommen zur Sendung Katechismus. Um die Grundlagen unseres christlichen Glaubens anhand des Kompendiums der katholischen Kirche, das eine Zusammenfassung des Katechismus der katholischen Kirche ist, geht es in dieser Sendereihe. Ich darf dazu ganz herzlich unseren Referenten begrüßen. Es ist Herr Pfarrer Richard Schitterer aus dem Kloster Heiligenbronn in Schramberg im Schwarzwald, der uns per Telefon zugeschaltet ist. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott und ich grüße Sie alle ganz herzlich.
Wir sprechen heute über die Frage, welche Verbindung besteht zwischen dem Dekalog, also den 10 Geboten und dem Bund Gottes mit seinem Volk. Hierzu steht im Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche unter Numero 437 folgendes. Der Dekalog wird im Licht des Bundes verständlich, indem Gott sich offenbart und seinen Willen kundtut. Durch die Befolgung der Gebote drückt das Volk seine Zugehörigkeit zu Gott aus und antwortet in Dankbarkeit auf sein liebendes Handeln. Soweit das Kompendium unter Numero 437. Herr Pfarrer Schitterer, wir freuen uns jetzt auf den ersten Teil Ihrer Ausführungen zu diesem Thema. Sie haben nun das Wort.
Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, im Großen Katechismus sind es die Nummern 2058 bis 63. Ausführlichst wird dort das Thema angegangen. Es heißt, in den 10 Geboten, die auch die 10 Worte genannt werden, wird Gottes Gesetz zusammengefasst. Im Buch Deuteronomium, dem 5. Buch Mose, steht: Diese Worte sagte der Herr auf dem Berg zu eurer vollzähligen Versammlung mitten aus dem Feuer, aus Wolken und Dunkel, unter lautem Donner. Diese Worte und sonst nichts. Er schrieb sie auf 2 Steintafeln und übergab sie mir. Auf diesen Tafeln wurde vertraglich der Bund zwischen Gott und seinem Volk festgehalten, dass damit das Volk des Bundes Gottes eigenes Volk wurde. Die Tafeln waren das Kostbarste, Heiligste, das sich das Volk von Gott hat erhoffen können und das in der Geschichte beispiellos ist. Sorgsam wurden die Dokumente des Bundesschlusses aufbewahrt und für heilig gehalten. Gott selbst machte sich die Aufbewahrung zur Chefsache. Er ordnete an, dass für ihre Aufbewahrung ein kostbarer Behälter geschaffen wird. Im Buch Exodus, Kapitel 25, ließ es sich, wie sich Gott dieses Behältnis gedacht hatte. Es ist geradezu eine Bauanleitung zum Nachbauen für zu Hause. Das war die Bundeslade, die fortan die Mitte des Volkes war, denn in ihr und mit ihr war Gott mit den Bestimmungen des Bundes, eben den 10 Geboten, gegenwärtig. Die Bundeslade galt nach dem Auszug aus Ägypten und während Israels langer Wüstenwanderung und Landnahme in Kanaan als der Garant für Gottes Gegenwart inmitten des Volkes. Sie ist bis heute das Symbol für den Bund Gottes mit dem Volk. Die Geschichte der Bundeslade ist spannend. Als das Volk Israel noch unterwegs war, wurde sie in einem zerlegbaren Zelttempel, der Stiftshütte, wie sie genannt wurde, aufbewahrt. Später hatte sie ihren Standort in Shiloh im Westjordanland. Shiloh war ja lange vor Jerusalem das religiöse Zentrum Israels und die bedeutendste Gestalt dort war im 11. Jahrhundert vor Christus der Prophet Samuel. König David ließ die Bundeslade nach Jerusalem bringen, um seine Hauptstadt auch zum religiösen Zentrum zu machen. David durfte aber angesichts seines nur selten gottgefälligen Lebens den Tempel nicht bauen. Ihr Salomo konnte ihn auf dem Moria-Plateau errichten, dem Tempelberg. Und die Bundeslade stand in dessen Allerheiligsten. Nur der Hohepriester durfte ihn einmal im Jahr Während des Yom Kippur, des Versöhnungstages, dem höchsten jüdischen Feiertag betreten, um den Namen Gottes auszusprechen und um Sühne für das Volk zu bitten. Ständig waren Israels Feinde darauf aus, in den Besitz dieses Allerheiligsten zu kommen. 1050 vor Christus erbeuteten in der Schlacht von Abik die Philister die Bundeslade. Im ersten Buch Samuel heißt es, dass im Kampf die Israeliten die Bundeslade zum Schlachtfeld brachten, um zu bewirken, dass Gott mit auf ihrer Seite kämpft. Aber diese Strategie ging nicht auf. Die Philister beuteten sie und brachten sie im Triumph nach Ashdod in das Heiligtum ihres Gottes Dagon. Ashdod existiert heute noch und liegt südlich von Tel Aviv. Nur geschah, dass man nach dem Triumphzug andern Tags das Standbild Dagons im Tempel zerbrochen am Boden liegen fand. Und als es dann noch mysteriöse Unglücksfälle und Epidemien gab, ließen die Philister die Lade, zugedeckt mit goldenen Sühnegaben, schleunigst wieder nach Israel zurückbringen. König Nebukadnezar II. Von Babylon eroberte 587 vor Christus Jerusalem und verschleppte vor allem die Oberschicht der Bevölkerung ins babylonische Exil. Damit einher ging auch die Plünderung des Tempels. Und seitdem ist die Bundeslade verschollen. Was mit ihr passierte? Wurde sie zerstört, geraubt oder vielleicht an ein später verschollenes Versteck gebracht? Wir wissen es nicht. Das motiviert jedenfalls immer wieder Forscher, um sich auf die Suche nach der Bundeslade zu machen. Und eine Spur führt nach Äthiopien. Nun sorgte der frühere Patriarch von Äthiopien, Abuna Paulus, 2009 für Aufsehen, als er nach einer Audienz bei Papst Benedikt XVI. In einem Statement auf die Frage über den Verbleib der Bundeslade antwortete: Sie befindet sich bei uns in Aksum. Äthiopien ist der Thron der Bundeslade. Ich selbst habe sie gesehen. Die Lade entspreche exakt den Beschreibungen der Bibel. Er sagt, das Gesegnete bleibt, das Heilige bleibt. Die Bundeslade ist nicht von Menschenhand gemacht. Sie ist ein Geheimnis. Ein Beweis aber, dass es wirklich die Bundeslade ist, gibt es nicht. Die 10 Worte spricht Gott im Rahmen einer Selbstoffenbarung, einer Theophanie zu Mose. Mose berichtet: Höre Israel, die Gesetze und Rechtsvorschriften, die ich heute vortrage, ihr sollt sie lernen, auf sie achten und sie halten. Der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier stehen. Auge in Auge hat der Herr auf dem Berg mitten aus dem Feuer mit euch geredet. Und ich stand damals zwischen dem Herrn und euch, um euch das sein Wort weiterzugeben. Die Gebote und das Gesetz sind Bestandteil des Bundes. Dem Buch Exodus zufolge ergeht die Offenbarung der 10 Worte in der Zeit zwischen dem Bundesangebot, von dem in Exodus 19 berichtet wird, und dem Bundesschluss, der im Kapitel 24 steht. Zum Bundesangebot in Exodus 19 heißt es: Da rief ihm der Herr vom Berg herzu: Du sollst dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden: Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügel getragen und hierher zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Ihr sollt mir ein Reich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Zum Bundesschluss heißt es dann, Mose kam und übermittelte dem Volk alle Worte und Rechtsvorschriften des Herrn. Das ganze Volk antwortete einstimmig, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Mose schrieb die Worte des Herrn auf. Am nächsten Morgen stand er früh auf und errichtete am Fuß des Berges einen Altar mit 12 Steinmalen für die 12 Stämme Israels. Er schickte die jungen Männer Israels aus, sie brachten Brandopfer dar und schlachteten junge Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in eine Schüssel. Mit der anderen Hälfte besprengte er den Altar. Darauf nahm er die Urkunde des Bundes und verlas sie vor dem Volk. Sie antworteten, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun, wir wollen gehorchen. Da nahm Mose das Blut, besprengte das Volk und sagte, das ist das Blut des Bundes, den der Herr aufgrund all dieser Worte mit euch geschlossen hat. Die 10 Gebote haben ihre Bedeutung im Bundesschluss. Wegen dem geschlossenen Bund hat der Bundespartner, das Volk Israel, den im Bund festgeschriebenen ethischen und moralischen Vorgaben nachzukommen. Gott gab seine Weisung nicht grundlos. Er tat etwas dafür, sogar sehr viel. Der erste Satz des Dekalogs, der Gebote Gottes, sagt es: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Dieser Satz begründet alle weiteren. Weil Gott das getan hat, weil er euch aus Ägypten geführt hat, ist eure Antwort die Anerkennung Gottes, die Ehrerbietung Gottes, die Danksagung an Gott und die sich daraus ergebene, unverwechselbare ethische Haltung und des sich daraus ergebenden, bestimmten, unverwechselbaren moralischen Verhaltens. Das alles, weil Gott sich seines Volkes angenommen und es aus Ägyptens Knechtschaft befreit hat. Der Bund und der Dekalog, der Bund und der Dialog zwischen Gott und dem Menschen, die gegenseitige Zuordnung und damit die Abhängigkeit, die ganze Verpflichtung werden dadurch bezeugt, dass Gott als Gesetzgeber immer in der ersten Person spricht. Ich bin der Herr. Und sich dann immer an einen jeweils Einzelnen wendet. Du aber. In den Geboten wird nie das ganze Volk, summa summarum, angesprochen, sondern immer der Einzelne in diesem Volk. Während Gott seinen Willen dem ganzen Volk schon kundtut, teilt er ihn aber jedem Einzelnen mit und verpflichtet jeden Einzelnen darauf. Wo so ein Bund, hebräisch Berit, geschlossen ist, beginnt ein Verhältnis zwischen Partnern. Mit dem Bundesschluss wendet sich Gott seinem Volk einmalig und einzigartig zu. Er wird einen Heilszustand garantieren, einen Shalom, einen Frieden zwischen den beiden Partnern. Im Blick darauf schrieb dann später, Jahrhunderte später, der Kirchenvater Irenäus von Lyon, er starb um 200, Christus schrieb die Liebe zu Gott vor und schärfte die Gerechtigkeit gegen den Nächsten ein, damit der Mensch gerecht und gotteswürdig wäre und bereitete ihn schon durch den Dekalog auf seine Freundschaft und auf die Eintracht mit dem Nächsten vor. Die Worte des Dekalogs dauern auch bei uns, den Christen, fort. Denn durch die Ankunft des Herrn wurden sie ausgefaltet und erweitert, aber nicht aufgehoben. Nun, das hatten wir ja kürzlich unter dem Thema die Gebote Gottes und das Gebot Jesu. Was ist es nun mit der Bundesvorstellung? Die Bibel bezeichnet das Verhältnis zwischen Gott und dem Volk mit dem Stichwort Bund, hebräisch Berit. Der Begriff kommt zunächst aus dem Weltlichen, aus Vereinbarungen zwischen menschlichen Partnern, hat also zunächst nichts zu tun mit Gott und Mensch. Zum Beispiel legt ein König seinen Untertanen eine Verpflichtung auf, einen Vertrag, einen Vasallen- oder Schenkungsvertrag, einen Berit. Die Archäologie hat in den Kulturen des Alten Orients ja ganze Berge von Archiven und Bibliotheken solcher Zeugnisse ans Tageslicht gebracht. Und dabei geht der Bund immer vom Höhergestellten aus. Dieser gewährt ihn oder stiftet ihn. Und der Bund ist dann für den Bundespartner nicht mehr verfügbar. Ein Bündnis des niedrig gestellten Partners zu anderen ihm möglichen Partnern ist nicht mehr möglich. Es ist, wie wenn ein Mieter seine gemietete Wohnung nicht mehr untervermieten darf. Exodus 34,10, da sprach der Herr: Hiermit schließe ich einen Bund, vor deinem ganzen Volk werde ich Wunder wirken, wie sie auf der Erde und unter den Völkern nie geschehen sind. Das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, wird die Taten des Herrn sehen, denn was ich mit dir vorhabe, wird Furcht erregen. Halte dich an das, was ich dir heute auftrage. Ich werde die Amoriter, die Kaaniter, die Hethiter, die Perisiter, die Hiviter und Jebusiter vor dir vertreiben. Du aber hüte dich, mit den Bewohnern des Landes, in das du kommst, einen Bund zu schließen. Im ersten Gebot des Dekalogs steht nun, was künftig nicht mehr statthaft ist. Es folgt aus der Bundesvorstellung: Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Bei denen, die mir Feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der dritten und vierten Generation. Bei denen aber, die mich lieben und auf meine Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld. Der Akzent liegt also auf dem Verpflichtungscharakter des Geschehens, und wichtig ist die Verpflichtung, die Gott selbst eingeht. Nochmals, Inhalt des Bundes ist zunächst die Zusage Gottes. Der Mensch hält diesen Bund, indem er die Gebote und die Bedingungen des Bundes hält. Aber von Gott geht der Bund aus. Und auch wenn Israel die Gebote hält, bleibt Gott immer noch Gott. Und seine Zuwendung ist für den Menschen nicht einzuklagen. Weil die Gebote in der Bundeslade bewahrt waren und Gott selbst in ihr im Volk präsent war und weil man ja ständig auf diesen Bundesschluss hinwies und er so mit dem Volk bewusst und gegenwärtig war, war mal alles getan. damit das Volk ja nie auf den Gedanken eines Bundesbruches kam. Ein Bundesbruch wäre durch die Abkehr von der Vereinbarung, den 10 Geboten, geschehen. Beginnend mit der Abgötterei bis hin zur Verletzung oder gar Aufgabe der zwischenmenschlichen Aufgaben. Nun zeigt ja die Geschichte Israels eine lange, lange Liste solcher Bundesbrüche. Und Israel war auch so frei und ehrlich, beziehungsweise ließ es sich von den Propheten immer unverblümt sagen, dass alle Desaster und Katastrophen und alles Unheil, das im Lauf der Geschichte über das Volk kam, eben immer als Bruch des am Sinai gestifteten und beschlossenen Bundes zu sehen sind. Ähnlich wie im Neuen Testament hat das Alte, wie wir es heute lesen, verschiedene Quellen. Unter ihnen ist eine, die nennt man die Priesterschrift, weil sie wohl in der theologischen Schule des Tempels entstanden sein könnte. In dieser Theologie des Tempels, also in der Fakultät der Priester, kommt aber merkwürdigerweise dieser Sinai-Bund gar nicht vor. Dafür erinnert die Priesterschrift an zwei andere vorangehende Bundesschlüsse Gottes, nämlich an den Bund mit Noach und an den mit Abraham. Diese Bundesschlüsse gehören auch zur Heilsgeschichte Israels. Aber sie sind jetzt nur reine Zusage Gottes, in der der Mensch gar nicht eingreifen kann. So gilt im Buch Genesis der Regenbogen als unverfügbares Bundeszeichen. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe, zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Zwar können Menschen oder gar ganze Generationen aus dem Bund herausfallen, der Bund aber bleibt bestehen. Der Regenbogen bleibt bestehen. Und dann verspricht Gott dem Abraham eine große Nachkommenschaft und ein blühendes Land. Und er erwählt Abrahams Nachkommen zu seinem Volk. Das Zeichen dieses Bundes ist die Beschneidung, die Abraham dem Volk, dem späteren Volk, als Verpflichtung von Gott auferlegen wird. Sie soll das Volk Gottes von den anderen Völkern unterscheiden. Nun, die leidvolle Geschichte samt dem eigenen Zutun zum Unheil brachte die Propheten auf den Plan, Israels Schuld offenkundig zu machen und zugleich von einem neuen Bund zu reden. So der Prophet Jeremias im Kapitel 31. Er geht davon aus, dass der erste Bund gescheitert ist, weil er ja tausende Male gebrochen wurde. Der neue Bund steht an und er hat die Erfüllbarkeit bereits in sich, denn das Gesetz wird jetzt nicht mehr auf steinernen Tafeln deponiert, sondern in die Herzen geschrieben. Der Inhalt des Bundes ist aber der gleiche, denn dieser ist ja gut. Neu werden aber muss der Mensch. Damit ist der Weg zu einer ganz neuen Interpretation des Themas Bund geöffnet und im neuen Gebot Jesu. Ich erinnere an die Katechese über die 10 Gebote und das Gebot Jesu konkret geworden.
Sie hören die Sendung Katechismus bei Radio Horeb. um die Grundlagen unseres christlichen Glaubens anhand des Katechismus-Kompendiums, das eine Zusammenfassung des Katechismus der katholischen Kirche ist, geht es in dieser Sendereihe. Heute geht es um die Frage unter Nummer 437 im Kompendium, welche Verbindung besteht zwischen Dekalog und Bund? Unser Referent zu diesem Thema ist Pfarrer Richard Schitterer aus dem Kloster Heiligenbronn in Schramberg im Schwarzwald. Wir hören nun den zweiten Teil seines Vortrags.
Es ist einfach faszinierend. Gott lässt sich mit den Menschen ein, nimmt eine Beziehung mit ihnen auf, schließt den Bund. Wer aber ist Jahwe? Wer ist dieser Gott? Mose erfährt am brennenden Dornbusch, Gott hat einen Namen, Jahwe. Wir übersetzen ihn meist mit Ich bin da oder Ich bin der Ich bin oder Ich werde da sein, als der Ich da sein werde. Die Übersetzungen sind unbefriedigend und wir können davon ausgehen, dass sie alle nicht die besten sind. Oder um es gleich zu sagen, dass sie falsch sind. Der alttestamentliche Bibelwissenschaftler, der an der Universität Münster lehrte, Erich Singer, versuchte darum, den Namen zu umschreiben, um ihm näher zu kommen, etwas aus ihm herauszulesen, also Eigenschaften, Qualitäten, in denen sich die Art Gottes widerspiegelt. Er versuchte zu sagen, das Wort, der Name Jahwe meint, Gott ist Zuverlässigkeit. Ich bin so da, dass ihr fest mit mir rechnen könnt. Ihr dürft darauf bauen. Ich bin da. Dann, Gott ist Unverfügbarkeit. Ich bin so bei euch, dass ihr mit mir rechnen müsst, wann und wo ich will. Auch dann und so, wenn es euch gerade nicht passt, wenn es euch sogar stört. Weiter. Gott ist Unbegrenztheit. Ich bin so bei euch, dass meine Nähe keine zeitlichen, räumlichen und institutionellen Grenzen kennt. Schließlich, Gott ist Ausschließlichkeit. Ich bin so bei euch, dass ihr allein mit mir rechnen dürft, als dem, der euch rettend nahe sein kann. Mit mir zu rechnen verlangt von euch die klare Entscheidung, dass ich der Einzige bin, der euch Halt und Maß geben darf. In der Erfahrung des Mose verdichtet sich eine Fülle von Vorstellungen, wer oder wie Gott sein kann, vor allem in der Abgrenzung zu den Gottheiten der umliegenden Völker und Kulte, wird die Jahwe-Erfahrung im Laufe der Geschichte des Volkes immer mehr zum Merkmal, das seine Identität bestimmt. Jeder geliebäugelte oder angedachte Dienst an andere Gottheiten ist schon durch den Bundesschluss rundweg unmöglich. Und geschieht er, dann war es der Bundesbruch. Der Bundesschluss sagt Jahwe, der Einzige. Die Vorstellung, dass er einzig ist und neben sich keine anderen Götter duldet, prägt sich im jüdischen Menschen ein Leben lang ein und das über Generationen, über Jahrhunderte. Das ist dann das Schema Israel. Höre Israel, Jahwe, unser Gott, ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und diesen Text tragen gläubige Juden heute noch in kleinen Kapseln, die sie sich beim Gebet an die Stirne binden, gemäß den Worten, dass sie dir vor Augen stehen. Und binden sie an den linken Arm, gemäß des, dass du sie dir zu Herzen nimmst. Und diese Worte stehen auch in der Mesusa. Das ist ein kleines Kästchen, ein Behältnis, das in einer Nische neben der Haustüre angebracht wird. Aus dem Bundesschluss wurde dann immer mehr auch noch bewusst, Jahwe ist der Retter. Juden und auch wir Christen besingen die Rettungs- und Befreiungstat Gottes an Israel. Jahwe zeigt sich in der Geschichte Israels, in der Erfahrung des Exodus, des Auszugs. Mit Gottes Hilfe befreit sich das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei. Kein Ereignis hat sonst die Identität Israels mehr geprägt. Der Auszug aus Ägypten ist der zentrale Inhalt des jüdischen Pascha-Festes und bietet auch den Hintergrund für unser christliches Ostern. Vom Buch Exodus bis zum Abendmahl hinein steht die Erfahrung Gottes, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Auch die Hoffnung auf eine Rückkehr aus dem babylonischen Exil wurde als ein neuer Exodus gesehen. Wenn Gott uns damals aus Ägypten herausgeführt hat, wird er auch uns jetzt wieder zurückführen. Und im Bild des guten Hirten wird die Schutzqualität Jahwes ganz offenkundig. Der gute Hirte zieht sich durch die ganze Heilige Schrift, vom Psalm 23 bis zu Jesus. Wie kann von Gott, der sich so vielschichtig zeigt, geredet werden? Wie können Erfahrungen, die Menschen mit Gott machen, weitergegeben werden? Das ist ja nur in Bildern und in Metaphern möglich. Aber da ist das Bilderverbot. Du sollst dir kein Gottesbild machen. Die Kulte der umliegenden Völker sind voller Götterbilder, die angebetet werden. Und ein weiterer Satz kommt dazu. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Wenn es für Israel nur einen Gott gibt, dann schließt er alles in sich ein, was andere Religionen auf viele Gottheiten aufteilen. Darum braucht Jahwe nicht mehr dargestellt zu werden. Man weiß, wer er ist, und er lässt sich nichts verwechseln. Die Menschen damals wussten auch um die Gefahr, dass das Bild schnell zum Gegenstand der Anbetung wird und dass der, um den es geht, in Vergessenheit gerät. Beispiel das goldene Kalb. Dazu legen sich Bilder auf Einzelheiten und bestimmte Momentaufnahmen fest und lassen nie die ganze Wirklichkeit sehen. Gott in ein einziges Bild zu gießen, würde Gott verharmlosen. Aber trotzdem ist die Bibel voll von Bildern Gottes. Aber sie stehen nie isoliert. Jedes Bild ist an eine Gotteserfahrung gebunden, die Einzelne oder das Volk mit Gott gemacht hat. Und darum sind sie so vielfältig, diese Bilder, wie die Menschen vielfältig sind mit ihren Erfahrungen aus dem Glauben. Was aber heute mein Bild von Gott ist, kann es morgen schon nicht mehr sein, weil sich ja meine Erfahrungen ändern und mein Leben weitergeht. Bilder, die sich verändern dürfen, sind offen für alles, was sie im Moment jetzt noch nicht aussagen können. Sie legen sich nicht fest, so ein für allemal. Und wenn wir also von Bildern Gottes sprechen, sprechen wir eigentlich von Erfahrungen mit Gott. Jede biblische Gestalt brachte das Bild, mit dem sie mit Gott Erfahrung gemacht hatte. Und die Bibel lässt alle Bilder Gottes nebeneinander stehen und legt sich nicht auf eines fest. Darum gibt es Bilder vom liebenden, barmherzigen, verzeihenden Gott, vom mütterlichen, sorgenden Gott, vom guten Hirten, vom Fels in der Brandung, von der festen Burg. Da ist Gott sogar als Adler, als Löwe, als Liebhaber, als Mutter. Und es gibt auch die Bilder, mit denen wir uns schwer tun. Gott der Rächer, der Krieger. Nicht das Vermeiden von Bildern kann das Ziel sein, sondern das Suchen nach immer neuen Facetten Gottes und die Offenheit für den immer wieder neu sich zeigenden Gott. Gottes Gebote und Gottes Bundesschluss. Die Geschichte endet nicht mit dem Verlust der Bundeslade. Sie zieht sich durch als roter Faden durch die Geschichte, vom alten zum neuen Bund, vom Blut der Stiere am Fuß des Sinai zum Blut des neuen Bundes, das Gottes Sohn für uns vergossen hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte schließen mit diesem Gebet. Gott, ich brauche einen Fels, um darauf zu stehen in dieser fließenden Welt. Ich brauche einen Boden, der nicht wankt in dieser bebenden Welt. Ich brauche einen Weg, um mich nicht zu verirren in dieser verwüsteten Welt. Ich brauche einen Stock, um mich zu halten in dieser gefährlichen Welt. Ich brauche jemanden, der mich nicht im Stich lässt in dieser trügerischen Welt. Gott, sei du mir Fels, sei du mir fester Boden, sei du mir Weg und Stock, sei du mein Du. Ich grüße Sie ganz herzlich und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Seien Sie gesegnet im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Adieu, liebe Hörer, Gemeinde.
Ganz herzlicher Dank, Herr Pfarrer Schitterer, für Ihre Ausführungen zum Zusammenhang zwischen dem Dekalog und dem Bund Gottes mit uns und auch für Ihren priesterlichen Segen. Liebe Zuhörer, auch Ihnen ein ganz herzlicher Dank fürs Dabeisein und für Ihr Interesse. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, gibt es dazu mehrere Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Sendung als CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120. Einfacher geht es, wenn Sie über Internet verfügen. Hierzu einfach auf unsere Homepage unter www.horeb.org klicken und unter der Rubrik Radio Horeb Podcast im Unterordner Katechismus die Sendung mit dem heutigen Datum herunterladen. Sie wird in circa einer halben Stunde zur Verfügung stehen. Das war die Sendung Katechismus am heutigen Mittwochnachmittag. Viel Freude mit unserem weiteren Programm wünscht Andreas Büscher.